Die Perikope von dieser Woche ist Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Das ist Jesus in Gethsemane, im Garten Gethsemane, bei seinem Gebet. Und ich habe mir gedacht, wir fangen mal an mit einer Geschichte. Und ich erzähle immer am liebsten Geschichten, wenn man auf so einem schönen Erzählsessel sitzt. Und deshalb werde ich mich erstmal hier hinsetzen und euch eine kleine Geschichte erzählen. Es ist Mitternacht. Der Garten liegt im Schatten. Die Ölbäume haben dicke, knorrige Stämme. Sie winden sich 1,5 bis 2 Meter in die Höhe. Wurzeln wuchern aus den Stämmen und krallen sich tief in der steinigen Erde fest. Der Frühlingsmond taucht den Garten in ein silbriges Licht. Ein Heer von Wolken zieht am Himmel entlang. Kühl weht eine Nachtbrise. Die Blätter rascheln. Die Sterne funkeln vor dem schwarzen Samt des Nachthimmels. Sie funkeln so hell wie schon lange nicht mehr. Als wüssten sie, wie bedeutend diese Nacht ist. Und genau hier sitzen wir. Unter den Bäumen. Auf dem Boden. Ein bisschen weiter hinter uns sitzen die 9 anderen Jünger. Ich kann sie von hier aus nicht sehen, aber ich weiß, dass sie da sind. Es tut gut zu wissen, dass sie nicht weit weg sind, dass wir nicht allein sind. Petrus und Jakobus sind direkt neben mir. Wir sitzen so dicht beieinander, dass ich ihre Körperwärme spüre. Ich merke an ihren Gesichtern, dass die beiden ebenso ahnungslos sind wie ich. Ich verstehe nicht, was wir hier machen. Ehrlich gesagt habe ich heute und die letzten Tage so einiges nicht verstanden. Seitdem wir in Jerusalem angekommen sind, hat sich Jesus verändert. Irgendwie ist er ernster geworden, aber auch emotionaler. Alles wirkt momentan so dringend, als würde uns die Zeit ablaufen. Aber wofür? Das Abendmahl heute war doch so schön. Ich wünschte, wir könnten so eine schöne Gemeinschaft immer haben. Die anderen Männer sind mir in den letzten gemeinsamen Monaten immer mehr ans Herz gewachsen. Ich habe es richtig genossen, heute das Abendmahl miteinander zu verbringen. Die Stimmung war so ausgelassen, so feierlich. Und dann fing Jesus wieder an zu sprechen. Und er hat alles so klingen lassen, als wäre dies das letzte Mal. Aber warum? Müssen wir uns jetzt trennen? Was weiß Jesus, was wir nicht wissen? Und jetzt verhält er sich schon wieder so merkwürdig. Wir sind alle gemeinsam in den Garten gegangen. Es ist eine außergewöhnlich schöne Nacht. Er hat Petrus, meinen Bruder und mich noch einen Schritt weiter mitgenommen. Ich war gespannt, was nun passieren würde. Und auf einmal fing Jesus an zu weinen. Ich habe Jesus schon weinen gesehen, aber das waren andere Tränen. Das sind keine Tränen des Zorns oder der Wut. Ich finde keine richtigen Worte für seine Tränen. Ich weiß nur, dass mein Herz für eine Sekunde aufgehört hat zu schlagen und mein Atem weggeblieben ist, als ich seine Tränen gesehen habe. Es war zu viel für mich, ihn so weinen zu sehen. Er wirkte so gebrochen, so klein, so endlos betrübt. Doch er ließ uns kaum eine Chance, darauf zu reagieren. Er sprach nur davon, dass wir hier stehen bleiben sollen und gemeinsam mit ihm wachen sollen. Und dann dreht er sich um und geht. Er geht nur ein paar Schritte weiter, dann fällt er auf den Boden. Es wirkt so, als wollte er noch ein paar Schritte weitergehen, es aber nicht mehr schaffte, weil seine Beine unter ihm wegbrachen. Als wäre die Last auf seinen Schultern zu viel. Als wäre das Liegen die einzige Position, zu der sein Körper gerade noch in der Lage ist. Und dann ist Stille. Die Stille wird von einem Geräusch durchbrochen. Ein Geräusch, welches mir fast das Herz zerbricht. Ein Schluchzen. Doch es ist nicht irgendein Schluchzen. Es fühlt sich an, als würde in diesem Schluchzen der gesamte Schmerz der Welt stecken. Und dann verwandelt sich das Schluchzen in Worte. Selbst wenn Jesus flüstern würde, könnten wir ihn hören. Doch er flüstert nicht. Nein, Jesus fleht und ringt laut mit Gott. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich merke, wie sich auf meinem gesamten Arm eine Gänsehaut bildet. Obwohl es warm ist, erzittert mein Körper. Es fühlt sich so falsch an, Jesus bei seinem intimen Gebet mitzuerleben. Er wirkt so verletzlich, irgendwie zu verletzlich. Ich fühle mich, als würde ich etwas Verborgenes tun, Verbotenes tun. Ich möchte verlegen wegschauen, doch gleichzeitig kann ich nicht wegschauen. Alles in mir ist verwirrt. Es sind zu viele Emotionen auf einmal, die mich überspülen. Faszination, Verwirrung, Verzweiflung, Angst, Mitgefühl, doch am allermeisten Überforderung. Ich merke, wie meine Seele dieses Gefühlskarussell langsam nicht mehr aushält. Die letzten Tage waren schon viel zu viel und jetzt auch noch das. Ich bin zu erschöpft. Mein Körper ist erschöpft. Er braucht Schlaf. Aber mein Herz ist noch viel mehr erschöpft. Ich merke, wie es mir schwerfällt, überhaupt noch zu fühlen. Ich habe doch schon so viel gefühlt die letzten Tage. Eine Auszeit. Nur eine klitzekleine Mini-Auszeit. Nur ein paar Minuten. Das würde mir schon reichen. Vielleicht hilft es ja, wenn ich nur ganz, ganz kurz meine Augen schließe. Nur für ein paar Sekunden. Und dann kann ich wieder beten, dann kann ich weitermachen. Nur 2 Sekunden. Ich kann nicht mehr. Was, wo bin ich? Ach ja, Garten Gethsemane. Oh Mist. Jesus hat uns gerade aufgeweckt und schien nicht so begeistert, dass wir alle eingeschlafen sind. Noch nicht mal eine Stunde haben wir durchgehalten. Er muss so enttäuscht von uns sein. Verständlich, ihm scheint es gerade echt nicht gut zu gehen und wir schaffen es nicht mal eine Stunde mit ihm auszuhalten. Aufbleiben und beten sollen wir. Aber wofür denn jetzt genau? Jesus ist wieder zurück an seinem alten Platz. Petrus und Jakobus schauen mich zerknirscht an. Auch sie sind eingeschlafen und scheinen ein echt schlechtes Gewissen deswegen zu haben. Aber keiner von uns traut sich, ein Wort zu sagen und die Stille damit zu durchbrechen. Irgendwann wendet sich unser Blick wieder auf Jesus. Dieses Mal kniet er auf dem Boden. Seine Schultern sind gebeugt, seine Arme hängen schlaff an seinem Körper runter. Erneut spricht er die Worte, die ich vorhin bereits gehört habe. Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und erneut verstehe ich nicht, was Jesus damit meint. Von welchem Kelch spricht er? Ist er etwa nicht einverstanden mit etwas, was sein Vater von ihm verlangt? Aber egal, wie sehr ich mir darüber den Kopf zerbreche, ich finde einfach keine logische Erklärung dafür. Ich schaue erneut auf Jesus. Seine Kleidung ist mittlerweile schweißdurchdrängt. Das Haar klebt ihm an der nassen Stirn. Ich habe das ungute Gefühl, dass etwas Schlimmes auf uns zukommt. Was bricht Jesus so sehr das Herz? Wenn selbst Jesus so sehr an etwas verzweifelt, was wird dann aus uns? Ich merke, wie sich eine dumpfe Panik in meinem Körper ausbreitet. Mein Hals wird eng und ich habe das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Hastig schnappe ich nach Luft und versuche, mich wieder etwas zu beruhigen. Während sich mein Atem langsam wieder beruhigt, überkommt mich eine Erinnerung. Es ist die Erinnerung daran, als wir zu dritt mit Jesus auf den Berg gegangen sind und dort Mose und Elia erschienen sind. Und dann sprach auch noch Gott aus der Wolke, dass Jesus sein geliebter Sohn ist. Dabei war Jesus ganz hell und erleuchtete wie die Sonne und auch seine Kleider wurden so weiß wie das Licht. Er sah nicht aus wie ein Mensch von dieser Welt, eher wie ein übernatürliches Wesen. Wie anders er jetzt gerade aussieht. Wie er dort kniet, zittert, schwitzt und weint. Seine Kleidung ist mittlerweile schon an einigen Stellen dreckig und staubig, weil er sich so häufig auf den Boden gelegt hat. Ich glaube, so wie jetzt, so habe ich ihn noch nie erlebt. Er wirkt auf einmal so unsouverän, so einsam, ja, so menschlich. Es tut so weh, das mit ansehen zu müssen. Ich wünschte, ich könnte wieder auf dem Berg sein. Oder dabei zusehen, wie er tote Menschen wieder auferweckt oder Tische im Tempel umwirft. So kenne ich Jesus. Gerade kommt er mir so fremd vor. Es fällt mir schwer, noch länger hinzuschauen. Ich wäre so gern woanders. Ich halte diese Situation nicht mehr aus. Warum muss ich das mit anschauen? Ich schaue weg. Ich schaffe es nicht mehr, das Weinen, die Verzweiflung auszuhalten. Dabei fällt mein Blick auf meine Begleiter. Sie schlafen beide bereits wieder. Soll ich sie aufwecken? Ich hebe meine Hand und bin kurz davor, sie wachzurütteln. Doch ziehe sie in letzter Sekunde wieder zurück. Ich gönne ihren Schlaf. Sie waren beide so erschöpft. Ich entscheide mich dafür, sie weiter schlafen zu lassen. Hoffentlich träumen sie gerade von schönen Erlebnissen, von Abenteuern und freudigen Momenten. Ich will sie nicht zurück in diese Realität holen. Gleichzeitig merke ich, wie ich langsam neidisch werde. Ich würde jetzt auch gerne so weit weg sein von diesem Ort, und wenn es auch nur in meinen Gedanken ist. Ich schließe für einen kurzen Moment meine Augen und stelle mir das strahlende Gesicht von Jesus vor, als wir gemeinsam auf dem Berg standen. Ein warmes, friedliches Gefühl breitet sich in meiner Brust aus und es durchläuft meinen gesamten Körper. Ich merke, wie sich ein Lächeln auf meinem Gesicht ausbreitet. Stück für Stück ziehen sich meine Mundwinkel ein wenig weiter nach oben. Im Hintergrund höre ich das regelmäßige Atmen von Petrus und Jakobus und merke, wie ich mich immer weiter aus der Realität in meiner Traumwelt verliere. Und dabei stets das strahlende, starke Gesicht Jesu vor meinem inneren Auge. Okay, ich hoffe, die meisten sind noch wach und nicht eingeschlafen. Genau, vielleicht habt ihr gemerkt, ich habe mal versucht, mich in die Situation von Johannes mit rein zu versetzen. Ich dachte irgendwie, den Text, den kennt man doch schon. Und ich höre ihn jedes Jahr an Ostern gefühlt. Und dachte mir, was ist, wenn ich mal in die Situation von Johannes mit reinrutsche und mir das Ganze mal aus seiner Perspektive anschaue. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei gerade ging, was ihr irgendwie, vielleicht hattet ihr für einen Moment irgendwie einen Gedanken, wo ihr dachtet, oh spannend, so habe ich das noch nie gesehen, oder das ist irgendwie mal spannend, das aus der Perspektive zu betrachten. Ich hatte dabei so drei Dinge, die mir irgendwie nochmal neu bewusst geworden sind, die ich gerne noch mitgeben möchte. Und freue mich aber auch, anschließend noch mit euch ins Gespräch zu kommen, falls euch irgendwie Dinge aufgefallen sind, wo ihr sagt, cool, das habe ich so noch nie betrachtet. Vielleicht können wir da noch drüber reden, gleich nach dem Gottesdienst. Aber hier sind meine drei Dinge, die mir bewusst geworden sind. Nummer 1. Jesus war zutiefst menschlich. Ich glaube, ich werde niemals ganz begreifen, wer Jesus genau ist. Ich höre das andauernd im Theologiestudium und irgendwie haben wir das alle schon 1000 Mal gehört. Jesus ist ganz Mensch und er ist ganz Gott. Aber übersteigt das mein Verstand zumindest. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde es niemals ganz greifen können. Und dieser Text hat mir erneut vor Augen geführt, dass Jesus ganz Mensch war. Und zwar richtig doll. Ich finde, in dieser Perikope kommt so doll rüber, wie verletzlich Jesus war und was für menschliche Bedürfnisse er hatte. Er verzweifelt, er ringt mit Gott, er weint, er hat Angst, er ist einsam. Und er wünscht sich Beistand. Beistand von seinen Freunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in Situationen, in denen ich komplett verzweifelt bin und nicht weiter weiß, dann rufe ich meine Freunde an oder meine Mama im schlimmsten Fall. Ich brauche Menschen, ich brauche soziale Kontakte, die für mich einstehen, die mit mir dabei sind. Nicht, um mir einen schlauen Rat zu geben, nicht um zu sagen, ja, mach das mal so und so und um ihre Weisheit rauszuhauen, sondern einfach zu wissen, dass jemand da ist, dass ich nicht allein bin. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, einsam zu sein. Wir brauchen jemanden, der mit uns durchgeht, der uns trägt, der dabei ist. Und das hatte Jesus in seinen 3 Freunden, in seinen 12 Jüngern allgemein, aber dann auch noch in Petrus, Johannes und in Jakobus. Das waren seine besten Freunde, das waren seine engsten Vertrauten. Und genau diese 3 Jünger waren mit beim Moment der Verklärung. Das war so Jesus himmlischster Moment. Der Moment, in dem Gott vom Himmel spricht, das ist mein geliebter Sohn. Und jetzt sehen sie ihn in seinem menschlichsten Moment. Und ich glaube, das fällt uns manchmal so schwer zu greifen oder wir wollen es nicht wahrhaben, dass Jesus schwache Momente hatte. Momente, in denen er absolut unsouverän und verletzlich wirkt. Und ich glaube so häufig an diesen starken Jesus, der so rebellisch ist und so in Tempeln irgendwelche Tische umwirft und der absolut souverän in jeder Situation handelt. Und dann lese ich diese Perikope und merke, okay, irgendwie wirkt's hier so, als hätte Jesus absolut keine Kontrolle. Im Gegenteil, er wirkt komplett überfordert und er ist der Situation ausgesetzt. Jesus ist menschlich. Jesus war komplett Mensch. Der zweite Punkt: Die Jünger haben total versagt. Jesus hat Angst und er wünscht sich, dass seine besten Freunde ihm beistehen. Sie müssen nichts sagen, sie müssen keine Lösung finden, sie sollen einfach nur dort sitzen, warten und beten. Da sein und seine Sorgen mittragen. Das ist alles, was sie tun sollen. Hört sich erstmal irgendwie nach nicht so viel an. Aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Nacht durchgebetet habt. Als ich in meinem Auslandsjahr in Ghana war, dann mussten wir einmal im Monat, haben wir so eine All-Night gemacht, wo man von, ich glaube, 8 Uhr abends war es, bis 6 Uhr morgens durchbetet. Und das waren echt keine schönen Stunden für mich. Es war so anstrengend, so lange am Stück zu beten und wach zu bleiben. Und immer wieder, wenn man das Gefühl hat, ich kann nicht mehr und mein Körper will schlafen, sich wieder hinzustellen und weiter zu beten und wach zu bleiben und gegen seinen Körper anzukämpfen. Körperlich eine Nacht wach zu bleiben, ist super anstrengend. Aber es ist auch emotional so anstrengend, Probleme von anderen Menschen mitzutragen. Leid auszuhalten ist super anstrengend und kann super erschöpfend sein. Und die Jünger packen es nicht. Sie sind zu müde, sie sind zu erschöpft, sie merken, dass sie es emotional gerade nicht hinbekommen. Und ich möchte mit dieser Predigt gerade nicht das Verhalten davon rechtfertigen oder sagen, ja, schon in Ordnung, die sind halt einfach erschöpft oder so. Aber ich glaube, wir können uns so gut reinfühlen in die Lage von den Jüngern. Wir sind Menschen und wir sind keine Roboter und wir versagen immer wieder. Ich habe schon so häufig Freunden versprochen, dass ich für sie mitbete und habe es komplett vergessen. Ich habe schon so häufig mir vorgenommen, ich bete jetzt jeden Tag mehrere Stunden lang für die Ukraine und ich tue es nicht. Ich versage. Und die Jünger haben versagt. Und manchmal sind wir einfach so erschöpft, dass wir das Gefühl haben, ich halte es jetzt nicht noch mehr aus. Ich habe Corona 2 Jahre lang mitgetragen. Ich trage Rassismus, ich trage den Klimawandel mit und jetzt auch noch der Krieg. Und ich kann nicht mehr. Ich bin erschöpft. Ich kriege es nicht mehr hin, das mitzutragen. Meine Kapazitäten sind begrenzt. Ich kann nicht überall dran Anteil nehmen und überall mitfühlen. Ich versage. Immer und immer wieder. So wie die Jünger. Und drittens, und das ist, glaube ich, eine Zusammenfassung aus den beiden vorherigen Punkten, und Jesus ging trotzdem ans Kreuz. Obwohl seine Jünger nicht mal eine Nacht mit ihm beten konnten. Oder vielleicht ging er gerade deshalb ans Kreuz, weil seine Jünger versagt haben. Jesus hätte jedes Recht, enttäuscht und sauer zu sein. Er hätte die Jünger anmeckern können, er hätte sagen können, okay, wenn ihr es nicht hinbekommt, dann ihr seid es mir nicht wert, dass ich jetzt ans Kreuz gehe. Er hätte den Kelch an sich vorübergehen lassen können. Immer wieder haben sie versagt. Aber Jesus geht ans Kreuz. Er entscheidet sich für die Menschheit. Unabhängig von unseren Leistungen, unabhängig von den Leistungen der Jünger. Auch immer, egal wie häufig wir versagen, immer und immer und immer wieder, Jesus geht ans Kreuz und er ist ans Kreuz gegangen, obwohl er das wusste. Die Geschichte kurz vor der Kreuzigung in diesem Garten Gethsemane zeigt die ganz harte Realität. Jesus geht ans Kreuz, weil der Mensch Rettung braucht. Und dabei geht Jesus den Weg allein. Er muss ihn alleine gehen, weil wir nicht fähig sind, diesen Weg zu gehen. Wir können den Platz von Jesus nicht einnehmen. Die Jünger haben es so häufig davor gesagt, ja, ich gehe mit, Petrus immer wieder und ich schaffe das. Aber Petrus war unfähig. Wir sind unfähig, diesen Weg zu gehen. Wir leben davon, dass Jesus einsam für uns eingestanden hat. Wir tun ihm immer wieder weh mit unserem Versagen, aber er ist diesen Weg trotzdem gegangen. Wir leben davon, dass Jesus diesen einsamen Weg auf sich nimmt. Jesus geht ans Kreuz, gerade weil wir immer wieder versagen. Amen.